Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Jasmin Schreiber ist in der vergangenen Woche als Bloggerin des Jahres ausgezeichnet worden, und zwar für ihren Blog Sterben üben. Die Jury begründet das folgendermaßen: Viele ihrer Texte berühren und treiben einem die Tränen in die Augen. Und das ist der Grund, warum wir das Interview mit ihr aus dem Mai 2018 jetzt wiederholen. Ich habe das erste Mal einen toten Menschen gesehen, als mein Großvater gestorben ist. Der war damals schon relativ alt, Mitte 80. Das kam auch für uns als Familie nicht sonderlich überraschend. Und am Ende war auch klar, es würde jetzt passieren. Da gab es noch ein paar Tage, wo sich das immer mehr zuspitzt, und es war uns allen klar, jetzt irgendwann würde es passieren. Das war also insgesamt, wenn man das überhaupt sagen kann, in so einem Zusammenhang relativ gut akzeptierbar. Und ich erinnere mich noch, als ich in das Zimmer im Krankenhaus gegangen bin, mein Opa ist im Krankenhaus gestorben, weiß ich noch, ich habe mich gefragt, fasse ich ihn jetzt nochmal an, berühre ich ihn nochmal, also den Leichnam, oder nicht? Jasmin, weißt du, wann du das erste Mal einen toten Menschen gesehen und berührt hast?
Muss ich mal überlegen. In der Kindheit habe ich, glaube ich, keinen toten Menschen gesehen, sondern tatsächlich erst als Erwachsene. Das war der Vater einer Freundin, den habe ich gesehen. Aber berührt habe ich ihn auch nicht.
Also, weil gesehen, weil die Freundin dich dazu gebeten hat, hat unterstützt.
Das war eine Beerdigung mit offenem Sarg.
Ah, okay. Ja, genau. Dann greift man auch nicht in den Sarg
rein. Eher nicht, nee.
Gab es so eine Situation, wie ich die gerade geschildert habe, also im Krankenhaus, wo du vor dieser Entscheidung dann standest? Ich hatte Angst davor, dass sich das ganz kalt und unnatürlich anfühlen würde.
Also bei Menschen, mit denen ich verwandt bin, war ich nie in der Situation, oder die ich kannte. Und jetzt fasst man halt an, um die Person zu positionieren oder sowas, also in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Aber selber hatte ich Glück, dass in meinem verwandten Freundeskreis noch gar nicht so viele Todesfälle gab. Also deswegen stand ich nicht vor dieser Frage.
Jasmin Schreiber, du hast eine eher ungewöhnliche Crowdfunding-Kampagne Anfang des Jahres gestartet. Du möchtest nämlich Sterbeamme werden. Mhm. Über diesen Berufswunsch, den Tod und den Umgang damit, darüber reden wir heute Abend. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jasmin Schreiber ist zu Gast. Du hast einen, ja, kann man schon sagen, relativ ungewöhnlichen Berufswunsch geäußert. Du möchtest Sterbeamme werden und du hast dafür eine Crowdfunding-Kampagne Anfang des Jahres gestartet. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, haben wir uns auch für dich wieder drei grandiose, rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir bitte eine aussuchst. Mhm. Und wir hoffen, dass wir deinen Geschmack irgendwie getroffen haben. Hier steht, moin, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Jasmin Schreiber. Erstens, Praktikum bei einem Bestatter. Würdest du machen?
Soll ich direkt entscheiden?
Kannst ja mal sagen, ob das überhaupt was für dich wäre.
Klar.
Schon mal gemacht?
Nee.
Was wird dich daran reizen?
Einfach den Umgang mit verstorbenen Menschen und die den Alltag da zu begleiten und zu sehen, wie die Leute da mit den Leichen umgehen und ob sie Berührungsängste haben oder nicht, wie das mit den Angehörigen ist. Das finde ich schon sehr interessant.
Geht es eher ums Handwerk? Also im Sinne von auch, keine Ahnung, wie präpariere ich Leichen? Oder geht es auch um diesen emotionalen Anteil zu gucken, wie kann ich als, weiß nicht, Bestatter damit würdevoll umgehen, vielleicht auch ein bisschen Unterstützung anbieten?
Eigentlich beides. Also ich finde beides sehr wichtig und interessant, und ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Die Verwandten, die müssen ja wissen, dass die Leichen gut versorgt werden, und das ist natürlich dann wieder so eine Handwerksfrage. Das geht, glaube ich, greift alles so ineinander.
Zweite Möglichkeit wäre, einen ganzen Tag ausschließlich auf einem Friedhof verbringen.
Habe ich schon gemacht.
In welchem Zusammenhang?
Ich habe in Wien gegenüber des Zentralfriedhofs gewohnt, und ich habe ehrlich gesagt, also gegenüber des alten Teils, und wir haben da immer gelernt. Tatsächlich.
Weil Ruhe?
Ja, das war ein stillgelegter Teil, und da waren auch immer ganz viele Rehe und Fasane, und da saßen wir immer und haben gelernt.
Wer ist wir?
Kommilitonen und ich.
Und ihr habt was gelernt?
Biologie, ich habe Biologie studiert, also ich bin Biologin.
Das heißt, ihr habt euch sozusagen, ihr wusstet, also die Pathologie hat euch sozusagen schon umgeben.
Und genau, wir wollten uns zur Stimmung bringen.
Und hat funktioniert?
Ja.
Ist das ein besonderes Gefühl, irgendwie da zu sitzen und zu lernen, oder ist es irgendwann wie eine Wiese, ganz normal?
Also ich fand Friedhöfe noch nie so komisch besonders, und ich habe auch hier einen Friedhof in der Nähe, da gehe ich viel lieber spazieren als im Park, weil es da so schön still ist. Also ich finde das gar nicht komisch.
Dritte Möglichkeit wäre, einen Priester bei einem Trauerbesuch begleiten.
Fände ich auch interessant. Also würde ich alles machen.
Priester, ist Konfession für dich wichtig? Oder eine Religion oder Christentum oder eine andere Religion, ist das wichtig für dich?
Für mich nicht, aber für die Menschen, die ich begleite, zum Teil schon. Und dann ist es natürlich doch wieder für mich wichtig, damit ich das gut machen kann.
Das heißt aber, Glaube spielt jetzt auch bei dem Berufswunsch keine größere Rolle irgendwie?
Ich bin nicht gläubig, nein.
Konfessionell? Noch? Kann ja sein, also man kann ja Mitglied der Kirche sein.
Ich wurde getauft und konfirmiert, bin aber aus der evangelischen Kirche ausgetreten.
Okay. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Praktikum beim Bestatter, einen Tag auf dem Friedhof oder den Priester beim Trauerbesuch begleiten, was wär Highlight?
Das Bestatterpraktikum, das habe ich auch vor. Ja, weil das sowas ist, wo man von außen quasi gar nicht reingucken kann. Also weil das wirklich was sehr Intimes und Zurückgezogenes ist. Und ich das einfach interessant finde und gerne helfen möchte und lernen möchte und dort auch gerne von dem Wissen, was die ja haben über den Tod, profitieren möchte, um das dann weiterzutragen. Das finde ich toll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jasmin Schreiber ist zu Gast. Das Datum sagt, 3. Februar 2018, da hast du das Crowdfunding-Projekt für dich gestartet mit dem Ziel, Sterbeamme zu werden. Wie lange hast du gebraucht, dich für ein Crowdfunding zu entscheiden?
Also ich arbeite selber bei einer Crowdfunding-Plattform und trotzdem hatte ich ganz lange damit gehadert und eigentlich wurde ich so ein bisschen dazu gedrängt, weil...
Wie das?
Eigentlich, ich mache ganz viel ehrenamtlich. Also ich habe davor in der Flüchtlingshilfe was gemacht, davor habe ich in einem Hospiz was gemacht und eigentlich war ich immer so die hilft und dann... Selber Hilfe in Anspruch nehmen, ist manchmal gar nicht so leicht. Und dann habe ich halt wochenlang rumgequengelt, mein komplettes Umfeld genervt. Und die haben halt immer wieder gesagt, jetzt mach doch mal ein Crowdfunding. Du arbeitest bei einer Crowdfunding-Plattform, bist du bescheuert, wieso machst du das nicht? Und dann irgendwie, da habe ich zwei meiner Freundinnen, glaube ich, einen Tag vorher nochmal so richtig genervt damit. Und dann nachts um 3 konnte ich nicht einschlafen. Und dann habe ich einfach diese Kampagne angelegt. Habe mich aber dann nicht getraut, sie zu kommunizieren und dann habe ich irgendwie wieder ganz viele Leute angerufen, die haben dann gesagt, mach, und dann habe ich das getan und war es total unsicher, ob da jemand sich dafür interessiert, ist ja auch ein komisches Thema und auch so.
War das eine Sorge? Also im Sinne von, keine Ahnung, Crowdfunding für, ich habe hier eine tolle technologische Idee oder so, ist jetzt nochmal was anderes als zu sagen, ich möchte, dass ihr mir dabei helft, diesen sehr speziellen Berufswunsch anzugehen.
Ja, also ich dachte dann auch so, will ich halt eine Ausbildung oder sind ja verschiedene Ausbildungen machen. Wieso sollte mir da jemand bei helfen und so? Und das sind halt ganz viele so, Zweifel gewesen, die ich hatte. Und dann habe ich das dann doch geteilt, nach viel guten Zureden und auch einen kleinen Wutausbruch von einer Freundin, die sich das nicht mehr anhören wollte.
Jasmin, jetzt reicht's.
Ja, und dann war ich ziemlich überwältigt, dass da, also ich habe mir da noch so überlegt, wäre toll, wenn halt bis Ende März, wo ich dann die erste Ausbildung schon vollständig bezahlen musste, wenn das bis dahin wenigstens ein Teil da wäre, dann könnte ich noch das alte Notebook bei eBay verkaufen oder so. Und dann war das halt innerhalb von 8 Stunden durch. Also ich war da echt total...
Du hast 5.800 Euro, glaube ich, angegeben als Ziel.
Genau, das hatte ich ausgerechnet mir vorher. Muss ja immer vorher überlegen, wie viel brauche ich und dann wie viel Gebühr gehen noch an den Crowdfunding, an die Plattform und so. Und dann hatte ich mir das ausgerechnet und es kam sogar ein bisschen mehr zusammen.
Ich glaube, jetzt stand, wir zeichnen das Gespräch am 11. April auf, ich habe vorhin reingeguckt, 6.742, also irgendwie 900 und ein bisschen sogar mehr. Wie kommst du auf die 5.800? Also wofür brauchst du die, wenn du Sterbeamme werden willst?
Ja, das hatte ich da auch aufgeschlüsselt. Also ich brauche einerseits, das sind halt verschiedene modulare Ausbildungen und die Sterbeammen-Hauptausbildung. Und dafür brauche ich halt den Betrag. Und ich hatte da noch für mich selber was gesammelt, weil mein Hund nämlich operiert werden muss.
Muss oder musste?
Muss. Oh, muss noch.
Das liegt noch.
Ja, es ist im Mai fällig.
Was ist das?
Sie hat, als sie Welpe war, also ist so ein Hund aus der Tierrettung, und als sie Welpe war, hatte sie einen schweren Autounfall und sie hat noch so Metallsplitter im Bein, die eingekapselt waren die ganze Zeit okay, aber jetzt scheinen die ihr Schmerzen zu bereiten und die müssen rausgeholt werden.
Und das, da hast du keine, ich weiß gar nicht, ob sowas bei Hunden überhaupt versicherungsmäßig abdeckbar ist oder so, keine Ahnung.
Ja, es gibt schon eine Kranken, die sind halt sehr teuer, also dann bei ihrem Alter und allem und ihren Vorschädigungen zahle ich dann so 1.000 bis 1.500 im Jahr und deswegen... Ist das auch nicht so günstig.
Weißt du, wo die Spenden herkommen? Also hast du eine Ahnung, wer dir gespendet hat?
Ja, ich habe mich auch bei jedem persönlich bedankt und es hat sehr lange gedauert.
Wie viel sind es insgesamt Einzelspender?
Das müsste ich jetzt gucken, das weiß ich gar nicht
also mehr,
auswendig.
Also mehr 20 oder mehr 200?
Nee, also bestimmt 200 oder sowas in die Richtung. Und ich sehe das dann ja immer, wer das war und habe mich dann halt gemeldet bei denen, die über GoFundMe da gespendet haben. Und da gab es die Möglichkeit, sich bei jedem Einzelnen zu bedanken und das habe ich dann auch gemacht, auch weil die mir ganz viele Nachrichten oft dazu geschrieben haben und ich die alle lesen wollte.
Du hast ja bei dem Eintrag zum Beispiel, wenn man den liest, hast du ja auch gerade gesagt, da steht natürlich so ein bisschen die Orga drin, im Sinne von, das Geld brauche ich da und dafür, damit man auch, keine Ahnung, überprüfen kann, ist das überhaupt plausibel, was du davor hast. Und auf der anderen Seite ist das ja immer auch so, dass man die Menschen bei sowas davon überzeugen will, dass man die Richtige ist. Hast du lange drüber nachgedacht, was du von dir preisgibst bei dem Eintrag? Oder hast du einfach gesagt, ach komm, ich bin ehrlich, ich sag's, wie es für mich ist und ich schreib's runter?
Ja, also es war auf jeden Fall, ich schreib's runter. Und ich habe eigentlich auch Leute anvisiert, die mich kennen. Also da zählen zu einerseits meine Familie, meine Freunde. Und auf Twitter halt ist quasi sozusagen meine Hauptcommunity. Und die begleiten ja schon seit Jahren, was ich ehrenamtlich mache. Und ich teile das ja auch immer mit denen und so. Und manchmal habe ich schon vorher die um Hilfe gebeten, zum Beispiel, als sich ein Elternpaar, das ich begleitet habe, dessen Kind gestorben ist, sich den Grabstein nicht leisten konnten und den Sarg. Dann habe ich halt einen Sarg für die organisiert und so. Und die helfen schon immer ganz viel mit. Und ich habe jetzt eigentlich nicht mit gerechnet, dass so ganz fremde Menschen, die noch nie von mir gehört haben, dass die mir da was spenden. Das haben sie trotzdem gemacht. Das hat mich ziemlich überrascht und auch ein bisschen so.
Das war ein schönes Gefühl.
Ja, ich weiß nicht. Ich dachte so, oh nein, die kennen mich doch gar nicht. So, aber
Das heißt, ein Stück Verantwortung auch so, die du dann spürst?
Klar, total. Also deswegen halte ich auch, ich protokolliere und erzähle auch immer von den Sachen, die ich tue und habe deswegen auch diesen Blog ins Leben gerufen, damit man halt verfolgen kann, was ich so mache und auch sieht, was mit dem Geld passiert, weil ich es halt schon wichtig finde, dass man da, dass ich jetzt nicht irgendwie dann sage, ja danke und dann kaufe ich ein Motorrad oder so. Ich habe gar keinen Führerschein, das wäre vielleicht nicht so gut. Aber
weißt du, was du mit dem Überschuss machst? Ist das ein Puffer, den du für dich einplanen kannst? Oder sagst du dann, okay, nee, bei 5-8 ist Schluss, das nehme ich für mich. Und was jetzt mehr zusammenkommt, dann mache ich was anderes damit?
Ja, was mehr zusammenkam, da habe ich mir einfach noch einen Workshop gegönnt. Also ich habe mir da das alles wirklich in Ausbildungen gesteckt. Oder halt irgendwie, wenn ich einen Sternkind-Einsatz habe oder sowas für die Taxikosten, wenn ich nachts um 3 oder sowas irgendwie 40 Kilometer raus aus Berlin fahren muss oder so. Und ja, sowas halt.
Jetzt hast du gesagt, Ende März ist der eine Teil schon gelaufen. Das war was? Womit hast du jetzt sozusagen angefangen?
Das ist so eine psychologische Ausbildung. Da lerne ich so therapeutische Methoden, um halt Menschen in Krisensituationen zu begleiten. Und das ist ja auch super wichtig bei der Sterbebegleitung, weil man begleitet ja nicht nur den Sterbenden, sondern ja auch die Angehörigen. Und gerade wenn es Eltern sind, deren Kind stirbt, das ist ja natürlich ein ziemlich harter Fall, kann man die Familie nicht ausblenden. Also wenn das Kind krank ist, ist die ganze Familie krank. Und da muss man sich halt gut drum kümmern. Und deswegen wollte ich mir dann noch jetzt nicht nur aufs Sterben bezogen psychologisches Wissen aneignen, sondern generell psychologisches und psychotherapeutisches Wissen, um halt wirklich nicht auf einmal in einer Situation mich zu finden, wo ich weiß, oh Gott, was mache ich jetzt?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jasmin Schreiber ist zu Gast, du hast uns gerade geschildert, du hast die Ausbildung zur Sterbeamme schon begonnen. Das Geld dafür hast du über ein Crowdfunding-Projekt akquiriert. Kannst du sagen, Sterbeamme, weil? Also warum dieser Berufswunsch?
Also erst einmal, die Sterbeamme-Ausbildung, die steht noch an. Also die habe ich noch nicht begonnen sozusagen.
Noch.
Genau, die wechseln sich, also die geben sich alle die Klinke in die Hand, die Ausbildung. Habe ich gut zu tun die nächsten Jahre. Wieso ich damit angefangen habe, das war tatsächlich durch die Sternkinderfotografie, die ich jetzt schon eine Weile mache.
Dazu muss man einmal sagen, Sternkinder sind die, die sozusagen noch zur Welt kommen, aber ja entweder bei der Geburt, kurz davor oder kurz danach sterben.
Genau. Und da arbeite ich bei einer Organisation, die Fotografen an betroffenen Familien vermittelt, dass wir quasi in dem Moment, wenn das Kind gestorben ist oder gerade stirbt, da sind mit der Kamera und quasi die ersten und die ja auch die letzten Momente der Familie gemeinsam sind, festhalten.
Aber heißt das Familien? Ja, manchmal können Familien das ja nicht planen. Also du weißt ja nicht, wenn du, keine Ahnung, in den Kreißsaal kommst, dass es ganz schlimm werden kann. Das heißt, Krankenhäuser sind mittlerweile so darauf vorbereitet, dass die so einen Dienst dann anbieten und die Agentur anrufen? Oder wie funktioniert das?
Also einerseits kennen uns die meisten großen Krankenhäuser schon mittlerweile. Wenn die dann sehen, da wird ein Fall vermittelt von Gynäkologen überwiesen oder so, wo das Kind tot ist oder gerade stirbt oder so und auf jeden Fall dann am Ende nicht überlebensfähig ist, dann melden die sich schon direkt bei der Organisation und da gibt es eine Webseite. Also die Organisation heißt deinsternkind.de und da gibt es eine Webseite, da ist ein Formular drauf und da gibt man einfach schnell Daten ein. Entweder macht es das Krankenhaus, wenn die Eltern dazu gerade nicht in der Lage sind oder gerade keine Verwandten da sind, oder Angehörige oder Freunde machen das, die davon gehört haben. Und dann kommt bei uns ein Call rein. Also diese E-Mail geht dann direkt raus an unsere Organisatoren und die melden sich sofort zurück. Also rufen sofort an.
Das heißt, da sitzt
an.
Auch wirklich immer einer.
Ja, genau. Also 5 Minuten später wird angerufen und dann holt sich der Organisator dann die Infos ab. Also welches Krankenhaus, welche Schwangerschaftswoche, was mit dem Kind, wer ist da, gibt's Klamotten, gibt's Decken oder irgendwas. Und dann sendet der Organisator über eine Alarm-App, die wir alle auf dem Handy haben, dann den Alarm raus. Und dann können wir es ins Forum einloggen und sehen da schon alle Infos aufbereitet. Also es geht alles super schnell und können uns dann eintragen und den Fall übernehmen. Und das dauert in der Regel 9 Minuten.
Okay, das heißt aber auch, das sind natürlich Notrufe, die irgendwann kommen können. Das kann Samstagabend 23 Uhr sein, wenn du gerade irgendwie ganz woanders unterwegs bist.
Ja, genau. Also man ist quasi dann einfach auf Bereitschaft. Ich war auch schon mal, einmal hatte ich einen Call, da war ich selber gerade im selben Krankenhaus und den habe ich dann halt übernommen, weil ich gerade da war und selber eigentlich gerade beschäftigt war mit mir. Aber man ist quasi die ganze Zeit auf Bereitschaft. Aber da wir ja ganz viele Fotografen sind, muss man auch nicht jeden Call annehmen, sondern kann dann halt gucken, passt das jetzt oder halt nicht.
Aber hast du für dich, keine Ahnung, sowas wie eine Tasche, die gepackt in der Wohnung steht, jetzt nicht nur die Kameraausrüstung, das ist, würde ich schon verstehen, dass man da einfach eine Tasche hat, die gepackt ist, aber auch sowas wie dich nochmal umzuziehen, Klamotten anzuziehen, die der Gelegenheit, hätte ich jetzt bald gesagt, aber der Situation angemessen sind. Also wie funktioniert das für dich?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Bereitschaftstasche stehen zu Hause. Da sind so die Fotosachen, Requisiten und so Kram drin und Babyklamotten verschiedenen Größen und so weiter. Und,
das heißt, du bringst auch Babysachen mit, die du im Zweifelsfall dem Kind dann anziehst.
Genau, weil man rechnet ja eigentlich nicht damit, dass das Kind stirbt bei einer Schwangerschaft und hat vielleicht noch gar nichts gekauft oder man kam spontan ins Krankenhaus und geht jetzt quasi mit einem toten Kind und hat nicht damit gerechnet und die Eltern haben dann ganz oft nichts dabei und nicht jede Klinik hat schöne Sachen da und deswegen, haben ganz viele Leute aus meiner Community haben mir gebrauchte Babyklamotten gespendet und die kann ich da halt immer mitnehmen und den Eltern auch überlassen und muss sie nicht wieder dem Kind ausziehen und mitnehmen oder so.
Aber wie hältst du das Leid in der Situation aus? Also da verlieren Eltern ein Kind, auf das sie sich wahrscheinlich auch irgendwann gefreut oder von vornherein gefreut haben und dir schlägt dieses Leid dann auch so entgegen. Das ist ja relativ roh.
Ja, also ganz am Anfang, als ich damit dann anfing, dachte ich auch so, wie wird das? Wird das nicht unendlich traurig? Aber von den Einsätzen her kann ich sagen, das sind nicht nur dunkle Momente, sondern so skurril das klingt, aber es sind meistens tatsächlich auch sehr schöne Momente, weil ja trotzdem die Situation da ist, dass Eltern zum ersten Mal ihr Kind sehen. Und das Kind ist tot und das ist sehr schmerzhaft, aber trotzdem sitzen wir dann da und gucken, von wem hat's die Ohren, von wem hat's die Nase oder so und guck mal, hier sieht aus wie die Mama. Und es sind ja trotzdem Momente, die die Eltern dann tatsächlich glücklich machen und so wie so Lichtstrahlen dann durch diese Wolkendecke brechen und die tatsächlich sehr schön sind auch. Und ich habe dann auch auf den Fotos, sieht man auch natürlich auch Bilder, wo geweint wird und wo Schmerz irgendwie gezeigt wird, aber auch ganz viele Bilder, wo gelacht und gelächelt wird.
Das heißt, das wäre auch für dich, wenn du Sternkinderfotografie machst, der Anspruch zu sagen, ich bilde, zwar schaffe ich vielleicht auch sowas wie eine schöne Erinnerung und ein schönes Erinnerungsbild, aber ich bilde auch die reale Situation ab, die sich da dann abspielt, eben auch in der Trauer.
Ja, also ich bin ja quasi, das ist wie eine Reporterin, ja. Ich bin da, um zu dokumentieren und dann natürlich auch auf die Wünsche der Eltern zu reagieren. Und ich weiß ja schon auch so ein bisschen, dass ich achte auch drauf, jetzt nicht nur reportageartige Bilder zu machen, sondern auch ein bisschen sozusagen gestellte, damit die Eltern dann auch Fotos haben, die sie auch mal der Oma zeigen können, ohne dass die einen Herzinfarkt kriegt oder sowas. Und dann fotografiere ich auch das Baby, ich ziehe das an und lege das in Körbchen, lege eine Blume dazu oder ein Teddybär und mache so Fotos, die die Eltern dann auf jeden Fall auch den Geschwisterkindern zeigen können oder der Oma oder so. Also die dann nicht irgendwie so schwer, traurig oder gruselig zum Teil aussehen.
Berührungsängste bei dir? Also in dem Moment auch, keine Ahnung, man muss ja dann den toten kleinen Körper auch irgendwie händeln und drapieren und anziehen.
Ja, also bei mir gar nicht. Ich habe schon überlegt, ob das daran liegt, dass ich Biologin bin, weil in meinem Studium hatte ich auch
vielleicht
tatsächlich.
Hilft das.
Nee, wirklich. Also in meinem
Hast du einen Präparationskurs
krass,
gemacht?
Ja. Mhm. Ich bin Zoologin und es klingt vielleicht krass, aber ich habe da halt auch schon mit auch schon Föten in der Hand gehabt. Und dadurch sehe ich das dann in dem Moment auch wirklich durch so eine Brille, so eine naturwissenschaftliche Brille und achte halt sehr darauf, so okay, wie muss ich ihn anfassen, das Baby, wo muss ich darauf achten, dass ich nicht die Haut zerkratze, weil die ganz dünne Haut haben, wenn es noch eine frühe Schwangerschaft war und solche Sachen. Und oft haben die Eltern halt sehr starke Berührungsängste und trauen sich nicht, das Baby anzuziehen oder so. Und dann übernehme ich das für sie, aber versuche sie trotzdem mit einzubinden. Also sag dann so, hier bitte mal das Ärmchen hochhalten, damit ich den Pulli anziehen kann und solche Sachen.
Hast du irgendwann mal eine Situation erlebt, wo du für dich selbst gemerkt hast, jetzt stoße ich emotional dann doch an Grenzen? Ich erinnere mich an ein Beispiel, das hat mir mal jemand erzählt, der diese Notfallseelsorge macht, der sagte, dann bin ich irgendwann mal zu einem Einsatz gekommen und eines der Opfer hatte dann einen Schuh, wie es vielleicht ein eigenes Kind gehabt hat. Und dann triggert das natürlich nochmal was anderes in dem Moment. Also gibt es so Situationen, wo du deine eigenen Grenzen dann doch mal auch zu spüren bekommst?
Also selber in einem Einsatz hatte ich das noch nicht. Aber wir haben ja dieses Forum, Fotografenforum, wo wir uns alle austauschen. Und da sehen wir dann auch quasi die Calls der anderen Städte und dann auch die Einsatzberichte der Fotografen hinterher. Und da gab es einen Fall, ich weiß nicht, wir kriegen die ganzen Calls auch ins E-Mail-Postfach gepusht. Und da war ein Fall in Tübingen, der war ganz dramatisch und da habe ich nur die Beschreibung gelesen. Ich weiß gar nicht, warum ich da drauf geklickt habe, weil es ja nicht in Berlin ist. Und es hat mich so schockiert, dass ich 2 Tage lang weinen musste. Tatsächlich.
Weil?
Ich kann das jetzt nicht sagen, weil es halt auch Datenschutz ist, aber es war wirklich so, ich müsste jetzt sagen, worum es geht, das ist einfach, es war nur tragisch und da dachte ich auch nur, wie viel kann ein Mensch ertragen? So von der Familie her. Und dann habe ich mich auch gefragt, die Fotografin, die das dann übernommen hat und das ganz, ganz toll gemacht hat, da habe ich mir auch gedacht, das hätte ich nicht gekonnt. Also das war so die Grenze, wo ich gemerkt habe, okay, das hätte meine Kräfte überstiegen.
Das heißt, wenn du nochmal versuchen solltest zu formulieren, was dich daran so begeistert, ist ein ganz schweres Wort in dem Zusammenhang, aber antreibt, motiviert, ist es dann doch die Nähe, die in den Momenten auch zuzulassen ist? Oder worum geht es für dich im Kern?
Auf jeden Fall natürlich diese zwischenmenschlichen Begegnungen, so die mich schon immer in allen möglichen Formen interessiert haben. Und viele wenden sich ja lieber dem schönen Begegnungen zu. Und ich hatte schon als Kind so eine krasse Faszination mit dem Tod. Also das war schon als Kind immer total Thema bei mir.
Wie hat sich das denn geäußert?
Also zum Beispiel, ich habe der Film My Girl, wo das um dieses Mädchen geht, dessen Papa Bestatter ist.
Und dann tritt er hinterher in die Bienen und allergisch gegen Bienen.
Ja, und ich war total neidisch auf sie, weil ich auch gern einen Vater haben wollte, der Bestatter war.
Hast du das deinem Vater mal erzählt?
Ja, der war halt bei der Zeitung irgendwie, das war auch ganz okay, aber halt nicht aber so cool Bestatter. Wie Bestatter. Ne? So, oder ich habe ganz viele Bücher, so schon so ganz krasse Horrorbücher, schon so ganz, als ich ganz klein war, gelesen und weiß nicht, ich fand das immer mega interessant. Also mein Lieblingsbuch damals war Friedhof der Kuscheltiere und da ging ich noch in die Grundschule. Also.
Stephen King, My Girl, richtige Film und Fernseh oder
Ja, ich fand halt Tod extrem faszinierend, weil das halt erstens nichts Ausgedachtes ist und zweitens etwas ist, was man nicht sehen kann, wo man wo man wirklich an eine Grenze kommt, die man nicht überschreiten kann, bis man sie überschreitet und dann kommt man nicht mehr zurück, um davon zu erzählen.
Es gibt keinen Probedurchlauf.
Genau, es gibt keinen Probedurchlauf. Und das fand ich, diese letzte Konsequenz super interessant. Und da ich ja lebe, also auch irgendwann mal sterben werde, da komme ich nicht drum rum, finde ich, ist es schon für mich wichtig, mich damit auseinanderzusetzen.
Aber du weißt, dass Friedhof der Kuscheltiere kein dokumentarisches Buch ist.
Nicht? Weil ich habe jetzt ich warte schon die ganze Zeit auf die Auferstehung meiner alten Haustiere. Ich bin bereit. Habe auch schon ganz viele kleine Bettchen gekauft.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Du steckst mitten in den Ausbildungsbaustein, um irgendwann mal Sterbeamme zu werden und du hast uns gerade schon berichtet, dass das ursprünglich bei dir mal angefangen hat über die Sternenkinderfotografie, also die Fotografie von Babys, die geboren sind, aber das nicht überlebt haben. Ich habe von dir einer Freundin erzählt heute und die sagte sofort als erste Reaktion: Ist diese Jasmin denn selbst Mutter? Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht, ich glaube nicht, würde sich das denn für dich dann nochmal verändern? Also vorausgesetzt, ich habe recht, dass du nicht Mutter bist. Glaubst du, dass sich das nochmal verändert, falls du mal Mutter werden würdest?
Also ich bin keine Mutter. Und tatsächlich, die Sternenkinder, Eltern fragen mich das auch meist eigentlich immer, wenn ich da bin.
Ist ja auch ein Stück
bin.
Glaubwürdigkeit für die, ne? Eine Mutter, die vielleicht glaubt man hat dann mehr Verständnis.
Nee,
oder
gar
so.
Nicht. Die haben eigentlich eher Angst, dass ich zusammenbreche.
Ach so.
Also die fragen mich auch immer, wie hältst du das aus? Ja, genau. Und wir haben bei den Sternenkindern-Fotografen sehr viele Eltern tatsächlich. Aber wir haben auch, ich kann das für mich jetzt schwer beantworten, weil es so ein bisschen Orakel wäre.
Hypothetisch ist, ja.
Ja, so vielleicht, vielleicht nicht. Also, aber da gibt es dann auch, habe ich auch schon mitbekommen, dass dann Fotografen, die dann ein Baby bekommen haben, wo dann ein Kind auf einmal da war, eine Pause gemacht haben erstmal. So, weil das für die sonst zu nah war. Und ich weiß absolut nicht, ob sich das. Ich habe mich die Frage auch schon gestellt, kann sie nicht wirklich beantworten. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre geraten.
So. Das heißt aber, diese Faszination, die ursprünglich mal im Kinder- und Jugendalter schon angefangen hat, siehe My Girl, die ist bis heute irgendwie da, dieses Phänomen Tod auch zu erforschen, mitzuerleben?
Ja, aber vor allem gerade bei der Sternkindersache ist es einfach dieses Menschen zu unterstützen in einer super schwierigen Situation. Und ich engagiere mich ja schon immer eigentlich ehrenamtlich und habe durch Zufall halt gemerkt, dass das ein Thema ist, vor dem ich nicht zurückschrecke und denke mir dann halt, naja, dann kann ich das ja machen, weil jemand anderes, der vielleicht nicht damit so gut klarkommt, der sucht sich dann lieber was anderes. Ja, und dann habe ich quasi so den Slot, verstopfe ich dann nicht, indem ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes mache, sondern wenn ich es kann, dann sollte ich das auch tun, um halt anderen Menschen in einer Situation, in der sie selber überfordert sind, beizustehen und denen zu helfen.
Das heißt, das Selbstverständnis für deine Rolle ist so eine doppelte. Auf der einen Seite Begleitung, je nachdem, wie das möglich ist und was die Menschen brauchen. Und auf der anderen Seite hast du vorhin mal sowas gesagt wie, ja, jetzt bei den Bildern ist es durchaus auch ein Reporter-Ansatz. Sind das so die beiden Facetten, die es am ehesten für dich treffen?
Ja, wobei Reporter ist ja nicht für mich, sondern wirklich nur für die Eltern. Mhm. Und das ist halt so wichtig, weil man da halt wirklich, weil ich das Gefühl habe, was wirklich Sinnvolles zu machen, weil das eine bleibende Erinnerung ist, die die Eltern ihr Leben lang begleiten wird und die ganze Familie, für die ganze Familie wichtig ist. Und das ist eigentlich weniger diese ganzen Faszinationssache, die schwimmt dann so mit. Also die ist so, das ist das, wo ich sage, gut, das kann ich für mich auch rausziehen. Aber die intrinsische Motivation ist tatsächlich einfach, was für andere zu tun.
Keine Angst, diese Emotionalität mal nicht halten zu können?
Also bisher, ich bereite mich immer sehr gut vor auf die Einsätze.
Wie machst du das?
Ich checke erstmal, bin ich gerade irgendwie emotional gestresst oder so.
Genau, bin ich selbst stabil genug,
genau,
um das auszuhalten?
Also ich checke erstmal so in der Situation, habe ich Zeit, habe ich die Ruhe, wie fühle ich mich gerade, bin ich gerade wegen irgendwas sauer oder traurig oder wütend oder so. Wenn ich das alles nicht habe, dann fühle ich mich bereit und dann schaue ich mir natürlich genau an, worum geht's, und dann kann ich ja schon abschätzen, schaffe ich das zu tragen oder nicht. Und natürlich stehe ich dann da in Situationen manchmal, wo dann auch ich hinter der Kamera auch ein, zwei Tränen wegblinzle, ja, und mich kurz fangen muss, aber trotzdem habe ich eigentlich keine Angst davor, eine Situation nicht halten zu können, weil selbst wenn es mal so kommt, habe ich mir halt schon natürlich auch schon Gedanken gehabt, wie reagiere ich dann, und dann würde ich halt möglichst professionell versuchen, mich aus der Situation rauszuziehen und irgendwie der Hebamme oder der Schwester Bescheid zu sagen, die da ist, oder einem Kollegen anzurufen, der für mich einspringt oder sowas.
Spielt das eine Rolle für die Eltern, dass da jemand kommt, der 30 ist?
Es ist eigentlich egal. Also ich hatte tatsächlich meine letzten Fälle, die waren alle in meinem Alter. Das war dann halt so, ich dachte dann oft, so unter anderen Umständen wären wir wahrscheinlich Freunde. Und jetzt bin ich halt da, um ihr totes Kind zu fotografieren. Das ist schon ein bisschen schräg. So.
Du hast auch den Blog geschrieben oder schreibst ihn auch, genau, schon länger, Sterben üben.
Genau.
Da konfrontierst du dich ja auch immer wieder mit, vielleicht ist konfrontieren gar nicht so der richtige Begriff für dich, aber da begegnest du ja immer wieder auch Facetten von Tod.
Ja.
Ist das auch unterstützend gemeint, dass du zu Menschen gehst, die Begleitung brauchen beim eigenen Sterben oder vielleicht auch beim Verarbeiten von Menschen, die gestorben sind, die ihnen lieb waren? Oder was ist da dein Angang?
Ins Leben gerufen habe ich ihn, weil ich halt alles, was ich erlebe, immer, also ich verarbeite das durch Schreiben.
Genau, das ist sozusagen deine Strategie.
Ja, genau.
Okay.
Und habe das dann aber auch gedacht, weil halt viele Menschen sich dafür interessiert haben. Und ich denke, ja, wenn ich jetzt das ganze Wissen sammle, ich bin ja gerade in der Phase, ganz viel über den Tod zu lernen, warum ich das nicht auch teilen soll, weil viele Leute sich da wirklich ganz viele Fragen haben, aber sich, weiß nicht so viele Anlaufstellen da sind, um sich irgendwie mal ein bisschen zu informieren oder mal an das Thema Tod herangeführt zu werden, ohne dass gleich total schockierend ist oder so. Und deswegen habe ich halt angefangen, darüber zu schreiben, und viele Zehntausende Menschen lesen das immer, und da habe ich schon gemerkt, dass es für die Menschen interessant ist, also teile ich das gerne einfach mit ihnen und erzähle Geschichten so halt in meinem Alltag jetzt mit den ganzen Sachen, die ich lerne, um das so ein bisschen die mitzunehmen in solche Situationen und ihnen zu zeigen, wie das so ist und ja, solche Sachen.
Gibt es eine Situation, in der du selbst gemerkt hast, vielleicht auch beim Schreiben, weil es ein Stück Reflexion und Verarbeitung ist, aus der Situation Begegnung, habe ich nochmal was über mich gelernt oder über den Tod gelernt, was mir vorher vielleicht gar nicht so klar war?
Ja, also ich bin gerade quasi wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt. Und jedes Mal, wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze, der stirbt oder jemanden verloren hat oder sowas, komme ich mit einem Learning sozusagen raus. Also ich lerne gerade ganz viel über mich und auch darüber, welche Dinge man im Leben oder ich im Leben, ich will nicht allgemein für alle sprechen, priorisieren möchte und was für mich wichtig ist und was ich vielleicht auch einfach mal fallen lassen kann. Ja, und
kannst du das an einem Beispiel mal erläutern?
Als ich in Wien gewohnt habe, da ist meine ehemalige Mitbewohnerin mit unserer Kaution abgehauen. Und das ist wirklich schon richtig lange her. Und das ärgert mich bis heute, weil es so ungerecht ist und ich immer alles gerecht haben will. Und dann dachte ich mir so, da gab es auch so eine Situation, wo ich so dachte, ja, hier sind irgendwie Leute, die gerade ihre Beerdigung planen und sich damit auseinandersetzen und das durchstehen und das tragen, dann kann ich mich jetzt echt mal irgendwie zusammenreißen, auf diese 500 Euro scheißen. Also das waren solche banalen Dinge oder einfach, was Menschen in meinem Leben angeht, welche ich in meinem Leben haben möchte, welche nicht. Ich lerne ganz viel über Loslassen. Also darum geht es ja eigentlich beim Sterben, um Loslassen. Also dass der Sterbende loslässt, dass die Angehörigen loslassen. Und da lerne ich gerade total viel. Also,
fällt es dir schwer, loslassen? Oder ist es eigentlich was dir leicht fällt und du lernst jetzt einfach nur nochmal, wie es eigentlich geht?
Fiel mir immer total schwer. Also loslassen war immer so, dass ich nicht gut konnte. Und jetzt merke ich gerade so, dass sich da meine Einstellung alles sehr ändert. Also das finde ich spannend an mir auch zu sehen. So.
Von zu?
Dass ich leichter loslassen kann und nicht mehr so viel Zeit damit verbringe, Dinge, die ich nicht ändern kann, mich daran zu klammern und noch festzuhalten und sowas, sondern einfach zu sagen, ja, ich lasse das jetzt los und habe die Hände frei für was Neues.
Was lässt du denn los? Das, was du nicht ändern kannst, ist das ein Kriterium?
Ja, zum Beispiel. Also so auch so negative Gedanken, die ganze Zeit kreisen, wie viel Zeit ich damit verbringe. Oder auch, weiß nicht, Dinge, die nicht funktioniert haben, Menschen, Beziehungen, all das. Also das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, am Tag lässt man ja 100 Mal irgendwas los, ohne es richtig bewusst zu sein. Und ja, oder auch so Ängste, die ich die ganze Zeit mit mir rumtrage, die zu nichts führen, tatsächlich. Und solche Dinge. Also,
ja, Angst ist ja kein guter Ratgeber, ne?
Nicht wirklich. Aber Angst ist auch normal. Also Angst, ich werde immer gefragt, ob ich Angst vor dem Tod habe. Ich sage, ja klar. So,
ist das so? Was,
ja.
was beinhaltet die Angst denn? Viele Leute haben ja nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst vor dem Sterben. Also im Sinne von, ist mit Schmerz verbunden, mit langer Leidenszeit, ja. Nicht selbstbestimmtem Leben. Wie ist das denn bei dir?
Ich habe vor beidem Angst. und vom Sterben natürlich auch, wegen der Angst vor einem langen Leidensweg. Und vom Tod, weil ich ja nicht gläubig bin, ist für mich, habe ich Angst vor der Leere. Also wenn ich gläubig wäre, es ärgert mich immer ein bisschen, dass ich nicht bin.
Das ist ja deine Entscheidung, du kannst ja glauben.
Ich habe es versucht, nee, man kann nicht glauben. Also entweder glaubt man oder nicht. Man kann nicht so, wenn ich könnte so tun, als würde ich glauben, aber ich weiß ja, dass ich mich dann anlüge.
Aber nur wer zweifelt, kann glauben.
Ja, yes, ich zweifle wohl zu sehr. Nee, das klappt leider nicht. Und dementsprechend habe ich kein Konzept von dem danach. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht mehr zu sein. Und das macht mir Angst, dass ich einfach diese Vorstellung nicht mehr zu sein.
Wie begegnest du dem denn? Drückst du es dann weg?
Also früher habe ich es immer weggedrückt. Und jetzt schaue ich es halt an. Das ist halt wie so ein bisschen, ich habe immer das Beispiel, man ist im Wald, ja, und hinter dir raschelt's. Und du bist in Panik, ja, so, weil du denkst so, Gott, es ist ein Monster oder sowas, ja. Und dann kommt da wirklich irgendwie ein Mörder raus, aber, und du hast Angst vor dem, aber dadurch, dass du der Angst jetzt ins Gesicht blickst, kannst du dir eine Strategie überlegen. Mörder, gut, der hat ein Messer, toll, dann hol dir einen Stock, versuch ihn zu entwaffnen oder so. Während wenn du noch da sitzt und überlegst, was ist, es könnte ein Tiger sein, es könnte ein Mörder sein und es nicht siehst, kann es dich ja erlegen, weil du ja gar nicht weißt, wie du dich verhalten musst. Und genauso ist das jetzt beim Tod. Also ich schaue es mir halt an, ich schaue mir den Tod an und schaue mir auch meine Angst an, dass ich nicht eigentlich ungern nicht mehr sein will und lerne halt einfach, diese Angst anzunehmen. Also zu sagen, okay, du hast Angst davor, okay, du weißt nicht, was dann kommt. Jetzt nicht durchdrehen, sondern überleg dir irgendwas, gewöhn dich an den Gedanken einfach. Und das mache ich halt immer. Ab und zu gucke ich mal wieder drauf, gewöhne mich so, du bist immer noch da.
Und auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist noch gar nicht angenommen und 10 ist komplett angenommen und du bist super at ease damit. Wo bist du da?
Ich würde sagen bei einer stabilen 5.
Und, du kommst von einer?
-5 oder so.
Wie reagieren deine Freunde auf dieses Thema? Es ist ja so entweder, ach nicht entweder oder, aber manchmal hat man so eine ganz große Neugier, weil es so ein existenzielles Thema ist. Da steckt ja auch Interesse drin. Auf der anderen Seite haben vielleicht viele andere auch in deinem Freundeskreis auch Angst und deshalb wollen die das nicht ansprechen.
Also ich habe schon gemerkt, in meinem Freundeskreis haben alle total Angst, so tatsächlich.
Dann sind wir nicht allein damit.
Ja, ich habe nur ganz wenige, die sagen, ach cool, Tod, kein Problem, komme ich in den Himmel oder so.
Siehst du, die Gläubigen.
Ja, ja, das ist wirklich, die haben einen Vorteil. Aber nicht alle Gläubigen haben keine Angst, also ist ja Unsinn.
Nee,
das
stimmt, ja.
So, aber ich merke schon jetzt bei meinen Freunden, die kriegen ja alle, so sind es im Alter, in dem man Kinder kriegt oder auch schon hat. Und ich bin jetzt quasi der angesagte Hit im Bezug auf, kannst du bitte mit meinem Kind über den Tod reden, weil ich weiß nicht so recht wie. Und da merken die halt jetzt gerade in dem Moment selber, dass sie sich keine Gedanken darüber gemacht haben, nicht gern dran denken. Und jetzt, wenn man ein Kind hat, nicht nur, weil man überlegen muss, was passiert, wenn ich sterbe, was passiert mit meinem Kind, Vorsorge und sowas, sondern auch, die fangen halt an zu fragen irgendwann. Und dann sollte man natürlich irgendeine Erklärung parat haben. Und da das hat man natürlich erst, wenn man für sich selber auch irgendwas gefunden hat. So,
ein Konzept, genau. Was man überhaupt weitergeben kann, damit man es in Worte fassen kann. Hast du selbst eine Patientenverfügung?
Nein, noch nicht. Ich mache mir gerade sehr viel Gedanken darüber, weil ich auch gerade ein Buch über Sterbehilfe und sowas lese. Hab aber noch, ich denke mir auch die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich passiert nichts, bevor ich die fertig habe. So, aber meine Mutter hat eine Patientenverfügung und hat mir vor einer Weile, auf einmal habe ich Post vom Notar bekommen.
Wo du bist das eingetragene Bevollmächtigte.
Ja, sie hat mich gar nicht gewarnt. Also es kam einfach Post vom Notar. Irgendwas. Ich habe erst total Panik bekommen, dass er kurz meine Mutter tot oder so, weil ich es erst nicht verstanden habe. Aber dann habe ich es verstanden.
Da dürfen Eltern aber mit ihren Kindern vorher auch einmal drüber reden, bevor sie sowas eintragen.
Sie mag so Überraschungen, sowas macht sie öfter mal.
Frohes Fest.
Ja, sie sieht es sehr pragmatisch und für sie ist es gar nicht schlimm, so das Thema. Und,
Dass das mit dem Perspektivwechsel, ne? Ist ja schön, dass das für deine Mutter nicht schlimm ist, aber die Post geht ja auch noch an wen anders.
Genau. Mein Bruder hat den gleichen Brief bekommen, er hat mich so angerufen, so Gott, was ist das? Aber ich selber habe noch keine.
Nein. Wie sehen die nächsten konkreten Schritte aus, wenn jetzt ein Baustein sozusagen abgeschlossen ist im März? Was kommt als nächstes?
Ja, also ich fange jetzt wahrscheinlich bald auch noch mit einem begleitenden Psychologiestudium an, weil ich dann noch mehr wissen will. Also irgendwie habe ich mich da so festgebissen an diesen ganzen existenziellen Sachen und fange aber gleichzeitig in einem Hospiz an, schon mal so ein bisschen Menschen zu begleiten, die am Rande des Lebens stehen. Und im Herbst ist dann die psychologische Ausbildung schon mal abgeschlossen und dann beginnt die Sterbenabend-Ausbildung.
Gibt es Bausteine, wo du Sorge vor hast oder ist wirklich die Neugier gerade so groß wie das mit dem Schwamm, was du vorhin sagtest, dass du eigentlich denkst, nee, das kann alles auf mich zukommen und es ist alles erstmal gut, weil es den Kosmos erweitert oder so?
Nee, also Angst habe ich vor nichts. Ich rede auch gerade mit einem Bestatter bezüglich einem Praktikum. Da denke ich so, oh, wie das wohl wird. Aber Angst habe ich eigentlich vor nichts bisher. So.
Dann viel Glück, hätte ich jetzt bald gesagt, das ist irgendwie eine komische Formulierung. So viel, viel Schwamm-Dasein auf dem Weg, der jetzt auf dich zukommt.
Ja.
Jasmin Schreiber. Bislang viel geschrieben, geblockt und blockt das auch immer noch, will Sterbeamme werden und hat uns ein bisschen einen Einblick gegeben in ihr Seelenleben und das, wie sie andere begleitet und auch gezeigt, dass das eben nicht nur traurig und schwer, sondern auch durchaus leicht und mit Momenten sein kann, die ganz im Jetzt sind. Dafür vielen Dank.
Gerne.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage, wie immer deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr die runterladet. Ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.